Einen schönen guten Abend, liebe Geschwister. Auch zu dieser Bibelstunde möchten heute gemeinsam weitergehen, wie auch üblich in der Apostelgeschichte. Und haben heute ein größeres Kapitel vor uns, aber wollen uns nicht davon abschrecken lassen vor diesen 60 Versen. Ja, letzte Woche, da haben wir uns mit diesen ersten Spannungen der Gemeinde auseinandergesetzt und haben zwei Arten gesehen, wie die Gemeinde auch lernen kann, damit umzugehen. Erstens mit inneren Spaltungen und Spannungen, haben gesehen, diesen Hellenistenkonflikt. Die Gemeinde, sie muss lernen, zusammenzurücken, Einheit zu schaffen, Diener einsetzen, und das Ergebnis davon ist ein wundervoller Segen Gottes. Und auf der anderen Seite äußere Spannungen, die entstehen, denen wir heute noch mehr sehen werden. Wir haben ihn genannt, der Libertiner-Konflikt. Stephanus gerät zunächst unter Beschuss. Falsche Zeugen stehen auf. Gerüchte werden geschürt, aber die Gemeinde steht fest, unbeweglich. Das Evangelium wird fest und treu verkündigt, wie wir heute noch sehen werden. Stephanus selbst steht vor diesen Menschen im Angesicht als ein Engel oder befunden wie ein Engel voller Entschlossenheit, das Evangelium zu predigen. Nun und heute geht es genau in dieser Geschichte weiter mit Stephanus selbst, der angeklagt wird. Und es finden vor allem zwei Anklagepunkte Raum in all dem. Erstens, er würde gegen das Gesetz sprechen, und zweitens, er würde gegen den Tempel reden. Stephanus, dem wird vorgeworfen, über das Gesetz und über diese heilige Stätte, wie sie sagen, zu reden. Und das werfen sie ihm konkret vor, er würde darüber Lästerworte reden. Sie werfen ihm vor, er würde sagen, dass Jesus diesen Tempel niederreißen würde und die Gebräuche verändern würde. Und wenn wir so darüber nachdenken, auch was mit Stephanus passieren wird und passiert ist, und dann vielleicht auch diese Brücke schlagen zu Hebräer 11, wo wir diese ganzen Glaubenshelden des Alten Testaments sehen, würde es ein Kapitel geben über die Glaubenshelden des Neuen Testaments, würde Stephanus sicher Raum darin bekommen. Am Ende von diesem Kapitel 11 in Hebräer, da zeigt dieser Hebräerbriefschreiber auf, dass es noch viele andere Dinge geben würde, worüber er sprechen könnte. Menschen, die Zeichen und große Dinge getan haben. Menschen, die in besonderer Weise von Gott gebraucht wurden, um ein herrliches Zeugnis darzustellen. Er beschreibt, einige von ihnen haben überlebt. Einigen von ihnen wurde das Leben wieder geschenkt und andere starben des Märtyrertodes. Die einen wurden verjagt, gefoltert, zersägt, geschlagen, gespalten, und die anderen wurden verschont. Die anderen hatten diese Gnade. Gott geht mit seinen Kindern so unterschiedliche Wege. Und Stephanus, er steht jetzt vor diesem Scheideweg, was wird mit ihm passieren, und hat vor diesem Hohen Rat die Möglichkeit, seine Verteidigungsrede zu halten. Und dieses Kapitel, es fängt an mit den Worten vom Hohepriester, nachdem diese ganzen Anklagepunkte vorgelegt wurden. Der Hohepriester aber sprach, ist das so? Ist dies so? Und dann bekommt Stephanus die Möglichkeit, sich zu verteidigen, die Möglichkeit, ihnen klar zu sagen, was er darüber denkt. Und während viele Ausleger über dieses Kapitel meinen, dass Stephanus gar nicht so richtig weiß, was er sagen soll und einfach eine Geschichtsstunde über Israel hält, meine ich vielmehr, dass er hier ganz klare Worte spricht und ganz klar verteidigt, worum es geht. Und so möchten wir heute zum einen diese Anklage sehen, und auch diese Verteidigungsrede von Stephanus anschauen. Anschließend möchten wir sehen, wie das Evangelium von den Menschen gehasst wird. Und dann, wie Stephanus durch Tod und Herrlichkeit von Gott geliebt ist. Nun zuerst angeklagt, die Verteidigung. Nun, und wir wollen nicht den ganzen Text lesen, sondern immer wieder werde ich auf einige Dinge Bezug nehmen, weil es einfach viel ist. Aber Stephanus, er fängt diese Rede an mit den Worten, Brüder und Väter, hört. Er ist entschlossen, er ist zielgerichtet und er weiß, was er ihnen sagen will. Und jetzt beginnt Stephanus durch die Geschichte hindurch zwei Dinge aufzuzeigen, und das möchte ich uns heute gern auftun und zeigen. Bei der Geschichte von Gottes Volk geht es niemals einzig und allein darum, was passiert und was vorgefallen ist, das, was wir lesen können über die Geschichte von Israel, sondern es geht noch viel mehr darum, was wir davon lernen. Wenn wir durch Jesus Christus auf dieses Alte Testament blicken und all das sehen, dann können wir so viel mehr verstehen, was sich dahinter verbirgt. Bedenke, Stephanus wird hier Blasphemie vorgeworfen, vor Gott und Mose und dem Gesetz und dem Tempel. Und Stephanus hat es hier also mit Menschen zu tun, die sich auskennen. Menschen, die die Schriften kennen, Menschen, die meinen, Gott zu kennen, aber doch nicht das sehen können, was sie sehen sollen. In gewisser Weise ähnlich wie die Jünger von Emmaus, die dann langlaufen und eigentlich diese ganzen Dinge wissen. Und Jesus ist dort bei ihnen und sie erkennen es nicht. Sie sehen es nicht. Und Jesus erklärt ihnen die Schriften. Er erklärt ihnen die Schriften und tut es ihnen auf. Und erst später geht ihnen dieses Licht auf. Das Erste, was also im Raum steht, ist die Stellung des Gesetzes. Die Frage, die Stephanus so ein bisschen behandelt, ist, wie begegnet Gott eigentlich Menschen? Wie redet Gott zu Menschen? Wie funktioniert diese Beziehung zwischen Gott und Mensch? Naja, durch das Gesetz, meinten die Schriftgelehrten und Pharisäer. Davon waren sie überzeugt. Mose war heilig für sie, ein wahrer Heiliger, ein Mose-Kult, der damals gelebt wurde. Gott begegnet den Menschen durch das Gesetz und die Gelehrten fügen dann in ihren Schriften noch einige Dinge hinzu. Viele weitere Gesetze, die es einzuhalten gibt. Darum geht es in der Beziehung zu Gott. Also wo beginnt Stephanus seine Verteidigungsrede? Nein, nicht am Berg Sinai, um sich auf die Seite des Gesetzes zu stellen. Er beginnt bei Abraham. Und er sagt Folgendes, Vers 2 und 3. Der Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater Abraham, als er in Mesopotamien war, ehe er in Haran wohnte. Und er sprach zu ihm, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und komm in das Land, das ich dir zeigen werde. Stephanus beginnt also bei Abraham und sagt, Gott begegnete Abraham ganz persönlich. Und er wollte ganz persönlich mit ihm Geschichte schreiben. Er wollte ihn zu einer Nation machen. Er wollte ihm diesen Segen geben. Er wollte mit ihm diesen Weg gehen und ihm seine Herrlichkeit zeigen. Er begegnete ihm nicht durch das Gesetz, sondern durch Persönlichkeit, durch persönliche Worte. Die Verheißungen dieses Bundes zwischen Gott und Abraham hatten Bestand vor Gott. Und Gott führt diesen Bund weiter. Er geht diesen Heilsplan weiter. Stephanus geht also weiter in seiner Verteidigung und redet über die Brüder von Josef. Und er sagt, diese Patriarchen, sie lehnten es ab. Sie verkauften Josef. Aber Gott ist nicht fertig mit seinem Plan. Er wird Premierminister in Ägypten und Gott gebraucht ihn, um seine ganze Familie nach Ägypten zu führen, um sie zu retten. Er zeigt hier diesen Heilsweg weiter auf. Und Stephanus, er geht immer weiter in dieser Geschichte und sagt, und dann kommt ein Pharao und der Pharao kennt Josef nicht und er kennt auch dieses Volk nicht und er will sich versklaven. Aber Gott, er hört das Gebet seiner Kinder. Und Mose, er will ihnen helfen, aber sie stoßen ihn ab, sie lehnen ihn ab und Mose muss fliehen, bekommt aber die Gnade, dass Gott ihm begegnet. Nicht durch das Gesetz, nicht durch einen Tempel, sondern er begegnet ihm ganz einfach persönlich durch einen brennenden Dornbusch. Gott will ihn gebrauchen, um sein Volk zu retten. Dann fängt das Volk an zu murren in der Wüste und wollen zurück in das Land ihrer eigenen Sklaverei. Und Mose erklärt dem Volk, irgendwann kommt ein Prophet, ein viel größerer als ich es bin. Und auf diesen sollt ihr hören. Und diesem sollt ihr euch unterordnen. Jesus Christus. Und Gott schickt viele Propheten, wie Stephanus ihnen erklärt in dieser Verteidigungsrede. Aber das Volk Israel tötet diese Propheten. Es baut sich eigene Götter. Will diese Götter anbeten. Und Gott wandte sich von ihnen ab. Wollte ihre Opfergaben nicht haben. Wollte ihre Dienste nicht haben. Und entschließt sich, sie nach Babylon zu schicken. Und der Punkt, den Stephanus hier aufzeigt, ist folgender. Es gibt hier diesen Mose-Kult, ja. Mose ist der Größte. Niemand ist größer als Mose. Und Stephanus zeigt ihnen auf, wer Mose war. Mose ging es nicht um sich selbst. Mose ging es auch nicht um das Gesetz. Mose ging es um den, der nach ihm kommt. Der große Prophet, der kommen wird. Und er zeigt ihnen, dass dieses Gesetz, das Gott ihnen gegeben hat, einen Zweck hat. Es soll die Unfähigkeit des Menschen darzeigen. Es soll den Gehorsam des Volkes darstellen und ein Bedürfnis nach dem Retter bewirken. Wenn wir das Alte Testament lesen, dann ist es voll davon mit Schattenbildern und Vorbildern für Jesus Christus, der Erlöser, der einmal kommen wird und der gekommen ist. Aber auch er wurde von Israel abgelehnt. Die Männer, die hier so zornig und so wütend auf Stephanus sind, sie meinten, das Gesetz einhalten zu können. Sie meinten, dass sie nach dem Gesetz leben würden, aber ihnen war nur der Buchstabe wichtig, nicht der Geist des Gesetzes. Nicht das, was Gott eigentlich dadurch wollte. Sie waren dafür blind. Sie waren blind dafür. Und Stephanus zeigt ihnen, das Gesetz hat doch keinen Selbstzweck. Das Gesetz ist doch nicht nur da um des Gesetzes willen. Er macht es ihnen hier klar und zeigt ihnen auf, Gott braucht kein Gesetz, um Menschen zu begegnen. Gott braucht kein Gesetz, um Gott zu sein. Und er lässt es nicht nur bei diesem Gesetz stehen, was er dazu sagt, sondern noch viel mehr eigentlich als Hauptpunkt, der Tempel. Der Tempel. Ab Vers 44 zeigt Stephanus das sehr gut. Und wie er es auch schon vorher im Text sagt, Abraham hatte keinen Tempel. Abraham begegnete Gott so. Mose hatte keinen Tempel und Gott begegnete ihm. Und seine Aussage ist seine Kernaussage, Gott braucht keinen Tempel. Gott braucht keinen Tempel, um Menschen zu begegnen. Ich lese einige Verse ab Vers 44. Unsere Väter hatten die Hütte des Zeugnisses in der Wüste, so wie der, der zu Mose redete, befahl, sie nach dem Muster zu machen, das er gesehen hatte. Die unsere Väter auch übernahmen und mit Josua einführten bei der Besitzergreifung des Landes der Nationen, die Gott vertrieb vor dem Angesicht unserer Väter weg bis zu den Tagen Davids, der vor Gott Gnade fand und eine Wohnstätte zu finden begehrte für den Gott Jakobs. Salomo aber baute ihm ein Haus. Aber der Höchste wohnt nicht in Wohnungen, die mit Händen gemacht sind, wie der Prophet spricht. Dann zitierte aus Jesaja 66, der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel meiner Füße. Was für ein Haus wollt ihr mir bauen, spricht der Herr? Oder welches ist der Ort meiner Ruhe? Hat nicht meine Hand dies alles gemacht? Die Väter der Israeliten hatten dieses Zelt der Begegnung. Sie hatten die Stiftshütte. Und Mose durfte sie bereits sehen und durfte den Bau dessen anleiten, genau nach den Anweisungen, die Gott gegeben hat. Und Josua überführte es und brachte es mit in das verheißene Land. Und Gott segnete diese Wege. Und David hatte den Wunsch, Gott ein Haus zu bauen, aber sollte es nicht tun. Sein Sohn Salomo durfte dieses Haus für Gott bauen, diesen Tempel, der auch irgendwann zerstört wurde. Und Stephanus erklärt, Gott wohnt nicht in einem Haus, das von Menschen gebaut ist. Was für ein Haus sollten wir Gott bauen? Was sollten wir tun, damit Gott sich in einem Haus wohlfühlen könnte oder dort drin wohnen könnte? Gott hat alles gemacht. Der Mensch kann für Gott kein Haus bauen. Und damit greift er etwas an, was diesen Menschen sehr wichtig war, diesen Gelehrten und den Pharisäern. Das war der Tempel, der heilige Tempel. Und mit dieser Aussage war es für sie blasphemisch gewesen, was Stephanus sagte, aber er zeigt ihnen auf, der Tempel war nur so lange notwendig, bis Jesus kommt. Danach braucht es diesen Tempel nicht mehr. Jesus selbst sagte einmal und forderte die Juden auf, reißt doch diesen Tempel ab und ich werde ihn in 3 Tagen erbauen. Das meint Jesus nicht als guter Handwerker, sondern er meint damit sein Werk, das er vollbringt. Sein gemachtes Werk. Jesus würde als Hohepriester sterben und die Sünden seines Volkes endgültig sühnen. Gottes Gegenwart war nie, zu keinem Zeitpunkt nur auf den Tempel beschränkt. Gott erschien schon immer seinen Dienern auch außerhalb des Tempels und denen, denen er gnädig war. Erst in den Tagen Salomos wurde dieser Tempel erbaut. Gott wohnt nicht in Häusern. So meint es Stephanus. Gott hat sich dazu entschlossen, in viel tieferer Weise bei seinem Volk zu sein. Gott hat sich dazu entschlossen, dem Menschen viel näher zu kommen, als in einem Haus zu sein und ihm dort begegnen zu können, sondern durch Jesus Christus in den Herzen der Gläubigen. Der neue Bund ist viel größer, viel herrlicher als der alte Bund. Das ist eigentlich die Hauptaussage des Hebräerbriefes. Und Stephanus sagt hier, auch der Tempel hat keinen Selbstzweck. Der Tempel ist nicht heilig, weil er heilig ist. Es ist nicht der Ort, wo Menschen Gott jetzt noch begegnen können, sondern Jesus ist viel größer. Nur ein paar Beispiele dafür. Jesus ist ein vollkommenes Opfer. Jesus ist das Vollkommene, das endgültige Opfer, das niemals wiederholt werden muss, das niemals neu geopfert werden muss, das nicht limitiert ist. Das heißt hier in Hebräer 7, dann für dieses Volk, denn dies hat er ein für allemal getan, damit er sich selbst geopfert hat. Jesus ist auch ein vollkommener Hohepriester. Das heißt über ihn, denn ein solcher Hohepriester geziemte auch uns, heilig, unschuldig, unbefleckt, abgesondert von den Sünden und höher als die Himmel geworden, der nicht Tag für Tag nötig hat, wie die Hohepriester zuerst für die eigenen Sünden Schlachtopfer darzubringen. Jesus ist ein viel größerer Hohepriester. Er ist heilig, er ist unschuldig, er ist unbefleckt, er ist abgesondert von allen Sündern. Jesus ist auch in uns eine vollkommene Wohnung. Wir müssen nicht mehr in ein Haus gehen, um Gott begegnen zu können, sondern er richtet sein Haus in uns auf. So heißt es in 1. Korinther 6, Vers 19. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt, denn ihr, den ihr von Gott habt, und dass ihr nicht euer selbst seid, denn ihr seid um einen Preis erkauft worden, verherrlicht nun Gott in eurem Leib. Gott richtet sein Tempel in uns auf und möchte dort in uns wohnen. Und deswegen sind wir geheiligt, wir sind teuer erkauft. Aber auch durch Jesus können wir vollkommene Herrlichkeit erleben. Nicht so, wie nur beschränkt auf den Tempel bezogen, sondern in unserem Leben. 2. Korinther 3, Vers 18. Wir alle aber, mit aufgedecktem Angesicht, die Herrlichkeit des Herrn anschauend, werden verwandelt nach demselben Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit als durch den Herrn, den Geist. Wir werden verändert durch den Geist Gottes von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, während wir uns mit der Herrlichkeit Jesu beschäftigen, ihn anschauend. Stephanus nimmt hier diesen Bezug auf den Tempel. Der Tempel existiert nicht um seiner selbst willen, sondern ist nur eine Zwischenlösung gewesen, bis dahin, wo Jesus kam und die Sünden seines Volkes getragen hat und den Weg zum Vater freigemacht hat. Und dadurch wird auch diese Tatsache sichtbar, dass der Vorhang im Tempel in zwei gerissen ist, als Jesus starb. Diese Trennung zwischen Gott und Mensch ist offen geworden. Gott hat diese Linie aufgetrennt. Der Mensch hat die Möglichkeit, zu Gott umzukehren, Vergebung für seine Sünden zu bekommen, weil Jesus dafür bezahlt hat. In diesen 3 Tagen hat Jesus diesen neuen Tempel aufgerichtet. Und jetzt geht Stephanus einen Weg, den vermutlich keiner von uns gehen würde, von dieser Erzählung der Geschichte von Israel und seiner Verteidigung dreht er einfach diesen Spieß um und greift sie an. Und damit wird sichtbar, dass er über eine Botschaft spricht, die gehasst wird, das Evangelium. Lasst uns noch einige Verse lesen, ab Vers 51. Hier richtet Stephanus seine Worte ganz klar an diese Männer. Ihr Halsstarrigen und Unbeschnittenen an Herz und Ohren, ihr widerstreitet alle Zeit dem Heiligen Geist, wie eure Väter, so auch ihr. Welchen der Propheten haben eure Väter nicht verfolgt? Und sie haben die getötet, die die Ankunft des Gerechten zuvor verkündigten, dessen Verräter und Mörder ihr jetzt geworden seid, die ihr das Gesetz durch Anordnung von Engeln empfangen und nicht beachtet habt. Als sie aber dies hörten, wurden ihre Herzen durchbohrt und sie knirschten mit ihren Zähnen gegen ihn. Wir finden hier eine völlige Ablehnung in Israel, die Stephanus beschreibt. Und er nennt sie ihr Halsstarrigen, ihr Unbeschnittenen an Herzen. Ihr steht gar nicht auf der Seite Gottes, sondern ihr steht da als Feinde Gottes. Und das zeigt uns die ganze Geschichte von Israel eigentlich auf. Die Propheten, die Gott geschickt hat, die Männer, die Gott geschickt hat, um mit dem Volk zu sprechen, dem Volk zu sagen, worum es eigentlich geht, sie wurden getötet. Die ganze Geschichte von Israel ist voll davon, dass Propheten misshandelt worden sind, dass Propheten geschlagen sind, untergraben wurden. Und einige von diesen Beispielen finden wir in diesen Belegen, die Stephanus selbst darbringt. Sagt, die Brüder von Josef, sie lehnten ihn ab. Sie warfen ihn in den Brunnen und verkauften ihn. Das Volk, es wollte Mose nicht haben, sodass er in die Wüste floh. Sie wollten ihn nicht annehmen als Führer in der Wüste und wollten zurück. Die ganze Geschichte ist voll, wenn wir von einem Jesaja lesen, einem Jeremia, einem Hesekiel und so weiter, merken wir, wie groß die Ablehnung im Volk Israel war. Sie wandten sich gegen diese Propheten. Es waren ihre Feinde. Sie wollten das nicht hören, was sie ihnen sagen. Sie wollten nicht wissen, was Gott ihnen zu sagen hat. Das belegt diese ganze Geschichte. Aber nicht nur das, diese Ablehnung wächst weiter in diesem Volk, immer größer gegen Jesus selbst. Und Stephanus, seine Aussage ist eigentlich hier, so wie eure Väter genau das gemacht haben und alle Zeit sich gegen Gott gestellt haben, um diese Propheten zu töten, so macht ihr das auch. Diese Propheten haben die Ankunft von dem Christus vorausgesagt, vorbereitet. Und diesen Christus habt ihr getötet. Diesen Messias habt ihr getötet. Ihr solltet doch diejenigen sein, die das sehen können, die das wissen können, auf den Messias zu warten und zu hoffen. Aber ihr habt ihn getötet. Ihr habt diesen Christus auf dem Gewissen, der wahrhaftig von Gott gesandt wurde. Und Stephanus, er schreckt nicht davor zurück, sie mit dieser harten Botschaft zu konfrontieren. Der Erlösungsplan von Gott findet in Jesus Christus, in seinem Leiden und Sterben und Auferstehen den Höhepunkt. Aber der Hohe Rat ist dafür verantwortlich, ihn getötet zu haben. Und jetzt kommt dieser Punkt, der sie so sehr schmerzt. Ihr habt doch das Gesetz bekommen. Ihr habt euch aber nicht daran gehalten. Das war euch egal, ihr habt es nicht beachtet. Das, was ihnen so heilig war, das wirft Stephanus ihnen vor. Der Tempel, das Gesetz, ihr habt es einfach nicht geblickt. Ihr habt ihn abgelehnt. Ihr habt nicht verstanden, wohin diese Heilsgeschichte führt. Ihr seid schuld am Tod von diesem Messias. Und er zeigt ihnen hier eigentlich das Evangelium auf. Wir würden es vielleicht anders tun. Wir würden sagen, aber kein Problem, Jesus liebt euch trotzdem. Und Jesus will euer Freund sein. Und komm doch mal mit zu uns, unsere Gemeinde ist toll. Wir sind wie eine Familie, euch wird es dort gut gefallen. Seid doch nicht so mürrisch, seid doch nicht so ernst. Wir sind eure Freunde, wir glauben doch irgendwie an den gleichen Gott. Wir lesen doch die gleichen Schriften. Das tut Stephanus hier nicht. Und dennoch zeigt ihn mit dem Evangelium genau das, was notwendig ist. Er redet hier über diese gute Botschaft, aber nur in diesem Aspekt, dass sie Jesus getötet haben. Und das ist so wichtig. Wir sehen darin so eine wichtige, grundlegende Wahrheit. Stephanus, er spricht hier diese eine Sache an, die grundlegend ist und die wichtig ist, damit wir selbst überhaupt Zugang zu diesem Evangelium bekommen. Ja, das Evangelium ist eine gute Botschaft. Jesus ist gekommen, um Menschen zu retten. Aber bevor wir diese gute Botschaft hören und verstehen können, muss eine harte Botschaft diesem vorausgehen. eine schlechte Botschaft, unsere eigene Sünde und unsere bevorstehende Verdammnis. Bevor wir eine gute Nachricht verstehen können, was es für uns zu bedeuten hat, dass Jesus Christus für uns am Kreuz gestorben ist, müssen wir verstehen, dass wir selbst Sünder sind. Dass wir selbst auf dem Weg in die Hölle sind. Dass unsere Sünde und unsere Ablehnung gegen Jesus ein Zeichen von Rebellion und eine hartnäckige Weigerung ist, Gott zu gehorchen und an ihn zu glauben. Der Unglaube, die eigene Sünde, ist eine Beleidigung Gottes. Der Zorn Gottes ist auf uns und wir hätten es verdient, dieses gerechte Urteil der Hölle. Und wenn wir diese Dunkelheit verstehen, diese Sünde, diese hartnäckige Weigerung, Gott zu glauben, dann kommt dieses helle Licht, dass wir das Evangelium begreifen, dass wir diese Rettung durch Jesus Christus annehmen können. Das Evangelium kann nur dort hineinscheinen, wo es wirklich dunkel ist. Wie sehr versuchen wir heute, das Evangelium schön zu verpacken, es annehmbar zu machen, es einladender zu machen, als es eigentlich ist, und schneiden so ein paar scharfe Ecken davon weg. Aber Stephanus, er will dort nicht hineintreten in diese Falle. Er sagt es klar, klar heraus. Ihr seid schuld daran. Ihr seid hartnäckig, an Gott zu glauben. Ihr seid eigentlich die Feinde. Und diese Botschaft, sie trifft sie so hart in ihrem Herzen. Ihre Herzen sind durchbohrt davon. Das gleiche Wort, das öfter in der Schrift verwendet wird, ein Überführtsein im Herzen. Sie waren emotional, sie waren tief bewegt. Nicht, weil sie ihre Schuld vor Gott bekennen wollten. Nein, sie waren wütend und wollten noch mehr Ablehnung. Stephanus sollte der nächste Bote Gottes sein, den er sendet, um sein Volk diese gute Botschaft zu bringen. Aber sie wollen es nicht hören. Sie wollen es nicht sehen. Sie machen sich auf, um Stephanus zu ermorden. Und hier wird so gut sichtbar, welches Problem dieser Hohe Rat hat. Sie haben es geschafft, das Problem von Israel weiterzuführen. Götzendienst. Das Problem von Israel war schon immer Götzendienst. Stephanus nimmt Bezug dazu in seiner Predigt in Vers 40. Hier sagt er: Und sie sagten zu Aaron, also das Volk, mach uns Götter, die vor uns herziehen sollen, denn dieser Mose, der aus dem Land Ägypten uns geführt hat, wir wissen nicht, was aus ihm geschehen ist. Und sie machten ein Kalb in jenen Tagen und brachten dem Götzenbild ein Schlachtopfer und erfreuten sich an den Werken ihrer Hände. Gott aber wandte sich ab und gab sie hin, dem Herr des Himmels zu dienen, wie es geschrieben steht im Buch der Propheten. Stephanus zeigt ihn hier auf mit diesen Worten, dass das Volk Gottes sich schon immer Götzen gebaut hatte und sich immer wieder von Gott abwandte, um anderen Götzen zu dienen. Und das hat sich nicht verändert. Dieser Hohe Rat, diese Obergelehrten, sie gaben vor, Gott zu dienen und hingegeben vor Gott zu sein. Aber die Propheten und die Boten Gottes haben sie umgebracht. Haben nicht auf sie gehört, sie haben sie verachtet. Und trotzdem waren sie in dem Tempel Gottes, trotzdem waren sie unter dem Gesetz Gottes, aber nur unter dem Schein. In Wirklichkeit waren sie Götzendiener. Sie achteten das Gesetz, den Tempel, höher als Gott. Und darin liegt eine so große Gefahr, auch heute für uns, sich auf der einen Seite in Sicherheit zu wiegen, und sich einzureden, dass wir mit unserem Leben Gott etwa gefallen, ihn zu lieben und die Gemeinde. Aber wichtiger ist unser Herz. Wir können uns einen Schein aufbauen. Wir können etwas vorheucheln. Wir können es mit unserem Mund tun. Wir können es mit unseren Händen tun. Aber Gott sieht unser Herz. Unser Herz kann eine andere Sprache sprechen. Das ist wahrer Götzendienst. Nicht, was wir mit den Händen gebaut haben. Nicht, was wir gesprochen haben. sondern was in unserem Herzen passiert. In die Gemeinde zu kommen und die Gemeinschaft mitzunehmen und die richtigen Antworten zu wissen, das bringt nicht viel, wenn das Herz nicht mit dabei ist, wenn das Herz böse vor Gott ist, nicht angenommen, wenn es rebelliert und sich hinter diesem Schein versteckt. Aber an irgendeinem Punkt im Leben wird das immer sichtbar, wird das immer herauskommen. Dieser Hohe Rat, er ist hier so emotional ergriffen, weil Stephanus nicht nur die heilige Kuh angefasst hat, sondern sie getötet hat und es auf den Punkt bringt. Die geistliche Elite des Volkes Gottes wird beschuldigt, ungläubig zu sein. Das ist das, was Stephanus hier eigentlich tut. Und er sagt, ihr seid ungläubig an diesen Gott. Ein wahrer Skandal, der entsteht. Dieses Evangelium, sie können es nicht ertragen. Sie können es nicht hören. Und obwohl Stephanus eigentlich nicht viel anderes tut als Petrus selbst, Petrus vielleicht noch viel mehr und viel offener, hat seine Predigt eine ganz andere Wirkung. Keine 3000 Menschen, die zum Glauben kommen, wir hören von keinem einzigen, sondern vielmehr, er sieht den Tod. Stephanus soll schon bald den Tod sehen. Lasst uns noch einige Verse weiterlesen, ab Vers 55. Als er aber, also Stephanus, voll Heiligen Geistes, unverwandt zum Himmel schaute, sah er die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes stehen. Und er sprach, siehe, ich sehe die Himmel geöffnet und den Sohn des Menschen zur Rechten Gottes stehen. Sie schrien aber mit lauter Stimme, hielten sich die Ohren zu und stürzten einmütig auf ihn los. Und als sie ihn aus der Stadt hinausgestoßen hatten, steinigten sie ihn. Und die Zeugen legten ihre Kleider ab zu den Füßen eines Jünglings, genannt Saulus. Und sie steinigten Stephanus, der betete und sprach, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Und niederkniend rief er mit lauter Stimme, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Und als er dies gesagt hatte, entschlief er. Diese Ablehnung befindet sich jetzt auf dem Höhepunkt. Diese Botschaft trifft diese Männer mitten im Herzen, aber auf eine verhärtende Weise. Sie haben ein hartes Herz. Das sehen wir schon von Anfang an. Diese ganze Verhörung sollte dazu dienen, Stephanus zu Fall zu bringen, ihn in die Ecke zu treiben. Sie reagieren hier in Zorn und in Glut. Und auch hier sehen wir diese Wirkung von Gottes Wort. Gottes Wort ist schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Es ist lebendig, es ist wirksam, es ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, Gelenke als auch des Markes. Und dann kommt dieser wichtige Teil und er ist ein Beurteiler. Ein Beurteiler der Gedanken und Überlegungen des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar oder verborgen. Alles ist bloß aufgedeckt vor dem, mit dem wir es zu tun haben. Das ist das, was hier mit diesen Männern passiert. Sie haben aufgedeckte Herzen und sie entscheiden sich nicht für den Weg der Umkehr und der Buße und der Demut und des Glaubens, sondern sie entscheiden sich für Ablehnung und Hass. Und sie reagieren in Zorn und Boshaftigkeit. Und wenn die Hölle in der Bibel immer wieder erwähnt wird, dann redet sie immer wieder von Zähneknirschen. Von anderen Reaktionen. Was Stephanus jetzt noch sagen kann oder tun kann, trägt nur zu diesem Zorn bei. Sie wollen es nicht hören, was er sagt. Sie wollen es nicht wahrhaben, was er sagt. Sie sind völlig unzufrieden mit dieser Botschaft. Aber Gott nicht. Gott ist völlig zufrieden. Denn mitten darin sieht Stephanus die Herrlichkeit. Mitten während er diesem Tod ins Auge sieht, schaut er unverwandt zum Himmel. Er blickt empor zum Himmel und Gott in seiner Gnade öffnet einmal diesen Vorhang für Stephanus, dass er diesen freien Blick in den Himmel bekommt. Und Gott will Stephanus hier etwas zeigen. Er sieht Jesus, wie er zur Rechten Gottes ist. Eine Sache, die uns immer wieder neu begegnet. Nachdem Jesus in den Himmel aufgefahren ist, nachdem Jesus sein Werk hier vollbracht hat und in den Himmel aufgefahren ist, hat er sich zur Rechten Gottes gesetzt. Und er regiert von dort aus und er hat alles von dort aus in seiner Hand. Jesus sagt das mehrmals, als er auf der Erde ist, dass Gott das Gericht in seine Hand gegeben hat. Jesus ist der Richter der Welt. Aber als Stephanus diesen Blick in den Himmel bekommt und Jesus sieht, sieht er nicht diesen Richter Jesus, der auf diesem Thron sitzt, sondern er sieht diesen Jesus, der da steht. Diesen Jesus, der da steht und ihn anblickt. Diesen ersten Märtyrer der Gemeinde, um ihn zu empfangen. Nicht wie ein Richter, der einfach da sitzt, sondern wie ein Freund, der dasteht und sich von seinem Platz erhebt, um einen anderen Freund zu begrüßen. Jesus steht da und Stephanus darf ihn schon sehen. Stephanus darf diesen Blick in den Himmel, in diese Herrlichkeit riskieren, zu dem, an welchen er geglaubt hat, zu dem, bei welchem er in wenigen Augenblicken sein wird, dem, dessen Evangelium er gepredigt hat. Dem, dessen Geist er voll war. Er sieht ihn und er darf gleich bei ihm sein. Die wenigsten Menschen, die ein ablehnendes Herz haben, würden neutral bleiben, wenn sie so sehr von Gottes Wort angegriffen und überführt werden. Das, was wir hier finden, ist eigentlich eine recht neutrale und natürliche Reaktion von Menschen, die Gott ablehnen. Wenn mal die Mauern von unserer eigenen Kontrolle und Selbstbeherrschung fallen, dann können wir manchmal erst sehen, wie wir wirklich sind. Wenn uns Situationen so sehr aus der Spur bringen, uns Menschen zur Weißglut treiben, dann können wir sehen, wie wir wirklich sind. Und dann entschuldigen wir uns vielleicht bei dieser Person und sagen, ich habe es gar nicht so gemeint. Doch, du hast es ganz genau so gemeint, nur du konntest dich in dem Moment nicht selbst beherrschen und deswegen hast du es gesagt. Wir selber sind manchmal oder würden manchmal überrascht davon sein, warum halten sie sich die Ohren zu? Warum kreischen sie und tun hier mit den Zähnen knirschen? Ganz einfach, weil ihre Mauern der Selbstkontrolle fallen. Und sie so sind, wie sie wirklich sind. Sie ziehen ihn hinaus. Sie stoßen ihn fort aus der Stadt an den Ort der Steinigung. Und dann tun sie etwas, was den Menschen gar nicht erlaubt war. Vermutlich war zu diesem Zeitpunkt Pilatus schon abgesetzt, seines Amtes enthoben. Und wir wissen nicht, ob gerade wie die Regierung gerade an diesem Ort stand. Aber ohne die Erlaubnis der römischen Herrschaft war es nicht erlaubt, aus eigener Hand so eine Steinigung zu vollstrecken. Das Volk durfte das nicht tun, ohne die Zustimmung der Römer. Aber es interessiert sie nicht. Sie tun es einfach. So wütend sind sie. Und sie sind einmütig dabei. Sie tun es alle gemeinsam. Sie freuen sich darüber. Sie führen ihn an diesen Ort der Steinigung, halten sich die Ohren zu wie Kinder, die nicht hören wollen, was man ihnen sagt. Und dann greifen sie nach den Steinen und nach den Felsen und beginnen mit aller Kraft die Steine zu werfen. Auf das Gesicht, dann auf die Brust, auf den Körper, auf die Beine, auf den Kopf. Meist waren die Steine nicht viel größer, aber vielleicht etwas größer wie ein Apfel. Man konnte sie gut werfen, hatte ein gutes Gewicht in der Hand. Sie waren sehr scharfkantig, das heißt, zuerst gab es viele Schnittwunden, dann viele Stellen, die gebrochen wurden und anschließend zerquetscht. Diese abgeprallten Steine am Körper, meistens waren die Menschen auch gefesselt. Wir wissen nicht, ob sie so sehr daran bei Stephanus gedacht hatten. Aber die Menschen waren meistens festgebunden und dann flogen die Steine eine ganze Weile. Es ging manchmal Stunden. Es wurden Steine geworfen und Steine geworfen und irgendwann war man bis etwas über die Hüfte eingegraben in diesen Steinen und es wurde immer weiter geworfen und immer weiter geworfen. Was die meisten nicht wissen, auch heute gibt es die Steinigung noch. In einigen Ländern werden Menschen so hingerichtet, gelegentlich in China, aber noch viel mehr im Iran und in Afghanistan, vor allem im Islam sieht man das. Wenn Menschen die Ehe gebrochen haben oder so, wird das gemacht. Diese Art zu sterben sind entsetzliche Schmerzen. Grausam überhaupt mit anzusehen oder überhaupt davon zu hören, dass es über Jahrtausende besteht. Der Vorteil bei der Steinigung ist, für die, die einen steinigen, dass sich recht viele Leute daran beteiligen können und ihren Spaß dabei haben und dabei auch noch etwas frustlos werden können. Wie würden wir reagieren, wenn sowas mit uns passieren würde? Stephanus, er liebt seine Feinde. Er liebt seine Feinde, er betet nicht um Rache, er holt nicht seinen Block raus und schreibt noch schnell einen Rachepsalm. Er versucht nicht, diesen Mob zu beruhigen. Er ist immer noch voll Heiligen Geistes und liebt diese Menschen, die ihm das antun. Und wir sehen an der Art, wie er betet, so eine Christusähnlichkeit. Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Und niederkniend rief er mit lauter Stimme, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Und als er dies gesagt hatte, entschlief er. Wie sehr gleicht Stephanus unserem Herrn. Jesus betet fast die exakt selben Worte, als er starb am Kreuz. Stephanus, er sieht die Menschen, die ihn gerade töten, die Jesus ablehnen. Und er betet für sie. Er wünscht sich, in den Himmel aufgenommen zu sein. Und er will viel lieber, dass diese Menschen zum Glauben kommen, an Jesus glauben, anstatt dass sie dafür bezahlt werden oder bezahlen müssen. Und mitten in diesem Steinhagel von Steinen beendet Gott sein Leiden und führt Gott ihn zu sich. Dieses letzte Gebet, das er sprach für diese Menschen, war stellvertretend. Er wollte lieber sterben für diese Menschen, anstatt dass sie diese Schuld tragen müssen. Wie herrlich ist es, auf diese Weise sterben zu können, mit diesem Blick auf Jesus, mit dieser Christusähnlichkeit. Wir wissen nicht, auf welche Weise wir sterben werden. Wir wissen nicht, ob wir friedlich einschlafen werden, ob wir kurz oder lange zu leben haben. Aber wie herrlich ist es, so ähnlich wie unser Herr Jesus sterben zu können, mit so einem Blick, mit so einer Ähnlichkeit, mit so einer Liebe für Menschen, die einen hassen. Stephanus erlebt hier mitten im Leiden und Sterben diese Christusähnlichkeit. Jesus wurde getötet, weil er der Sohn Gottes ist. Stephanus wurde getötet, weil er an diesen Sohn Gottes geglaubt hat. Welch eine Ehre für ihn, aber auch welch ein Zeugnis für uns, der erste Märtyrer der Kirche. Und gleichzeitig tritt eine Person zum ersten Mal in Erscheinung, die Gott hier vorbereitet. Ein Ersatzspieler, vielleicht für Stephanus. Saulus, beteiligt an dieser Steinigung. Wahrscheinlich war er noch zu jung oder nicht bedeutend genug, um selbst zu diesen Steinen zu greifen. Aber die Männer, sie legen ihre Obergewänder ab und er passt darauf auf. Er war mit dabei. Er war Teil davon. Und so ist es manchmal. Gott lässt eine seiner größten Diener sterben und hat bereits den Nächsten im Blick. Den Nächsten, den er heranziehen wird, den er gebrauchen will. Den Nächsten, der noch irgendwo in seinen Sünden ist, der die Christen hasst, der sie verabscheut. Aber Gott hat einen Plan und Gott wird ihn schon bald zu sich führen. Und hier sehen wir so ein herrliches Prinzip der Gemeinde. Wir sehen so ein schönes Prinzip der Gemeinde. Jeder ist ersetzbar. Gott kann jeden ersetzen. Von manchen Menschen würden wir sagen, die sind so gesegnet. Die sind so fähig, die sind so gut, die haben die Gemeinde und die Kirche und auch die Literatur so geprägt. Wir brauchen diese Leute. die sind vielleicht viel zu früh gestorben. Die könnten noch so viel mehr bewirken, wenn sie länger leben würden. Gott hat ganz andere Pläne. Für ihn ist das nicht bedeutend. Gott kann jeden gebrauchen. Jeder Mensch ist ersetzbar für Gott. Ich bin ersetzbar und du bist ersetzbar. Gott kann uns einfach in seiner Gemeinde ersetzen, wenn er das möchte. Stephanus, er geht diesen Weg und stirbt am Höhepunkt seiner Hingabe. Wie steht es mit dir und mit mir? Wir haben heute gesehen, ein Mann Gottes, der die Kosten der Nachfolge bezahlen konnte, der die Kosten der Nachfolge tragen konnte, der nicht zurückschreckte, das Evangelium um jeden Preis zu bezeugen, um jeden Preis zu verkündigen. Wie ist es mit dir und wie ist es mit mir? Sind wir bereit, den Menschen um uns herum, den Nachbarn, den Verwandten, den Arbeitskollegen zu sagen, diese harte Botschaft, diese traurige Botschaft, die oft dieser guten Botschaft vorausgeht, sie wissen zu lassen, wie es um sie steht? Wo sind die Grenzen der Kosten für die Nachfolge, die du bereit bist zu zahlen? Wie weit sind wir bereit zu gehen? Wie sieht es mit der Stellung des Evangeliums aus? Ist das das, was uns antreibt? Ist das das, was uns am allerwichtigsten ist, das Evangelium zu lieben und dafür einstehen zu dürfen in jeder Gelegenheit? Aber auch, welche Lebensbereiche in deinem Leben müssen gesteinigt werden, müssen absterben, müssen verschwinden, müssen neu deinem Glaubensleben unter Jesus unterordnet werden, damit wir bereit sind, so hingegeben zu sein, damit wir bereit sind, so hingegeben zu leben. Manchmal müssen Dinge in unserem Leben erst absterben und uns weggenommen werden oder aufgegeben werden, damit die Hingabe in unserem Leben wachsen kann. Manchmal müssen wir selbst zu diesen Steinen greifen, diese Dinge in unserem Leben rausschneiden, damit Gott verherrlicht werden kann. Und Gott segne uns, wenn wir darüber nachdenken. Amen. Lasst mich noch beten. Ihr dürft gerne auch dazu noch aufstehen. Herr Jesus Christus, wir schauen auf dich und möchten auch so gerne diesen Blick für die Herrlichkeit sehen, wie Stephanus, diesen geöffneten Himmel. Und dich, wie du da stehst, Herr. Und Stephanus ist uns diesen Weg vorausgegangen als erster Märtyrer der Kirche. War so reich gesegnet, voll des Geistes. Herr, fülle auch du unser Leben, unser Herz immer mehr damit. Und zeig uns die Lebensbereiche unseres eigenen Lebens, die rausgeschnitten werden müssen, die uns hindern an der Hingabe, die uns scheitern lassen immer wieder. Öffne uns auch dafür die Augen und setze du das Evangelium immer wieder neu an diesen Mittelpunkt in unserem eigenen Herzen, dass wir glauben und sehen, dass wir mit Freude auch durch Leidenszeiten um deines Namens willen gehen können, damit du in allem verherrlicht bist, Herr Jesus. Amen.